Der Wolfgang hat in seiner Begrüßung schon darauf hingewiesen, dass wir direkt von Ostern kommen. Vielleicht steht bei dem einen und dem anderen zu Hause noch so ein Schoko-Osterhäschen. Vielleicht sind sie auch schon alle weg. Wie auch immer, ich freue mich, dass ich heute Abend predigen darf, weil es Sinn macht, dieses Ostergeschehen nochmal in den Blick zu nehmen, nochmal zu gucken, was da so passiert ist. Und ich freue mich, über eine meiner Lieblingsgeschichten heute Abend sprechen zu können. Es ist die Emmaus-Geschichte. Ich werde diese Geschichte in Abschnitten lesen und jeweils die entsprechenden Abschnitte auslegen. Und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tage in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, das sind so Pi mal Daumen 11, 12 Kilometer. Dessen Name ist Emmaus, auch hier gleich der Hinweis, man weiß nicht so richtig, wo das liegt, man kann es irgendwie historisch nicht so deuten, aber ich denke, das ist eigentlich auch wurscht für die Geschichte. Und sie redet miteinander von all diesen Geschichten. Es ist Ostersonntagnachmittag. Und die zwei, die da unterwegs sind, sind Kleopas, der Name wird später im Verlauf des Textes genannt, und irgendein anderer, der da mit unterwegs war. Und wenn man die Geschichten in der Bibel, die Erzählungen rund um Karfreitag so ein bisschen querliest, dann merkt man, dieser Kleopas, und man muss davon ausgehen, der Begleiter eben auch, das waren Jünger Jesu. Klar, die gehörten nicht zu diesem engsten 12-Jünger-Kreis dazu, aber man muss davon ausgehen, die haben das miterlebt, was da zwei Tage vorher an diesem Karfreitag passiert war. Und wir können das ja nur ansatzweise uns vorstellen, was das bedeutet haben muss, mit Jesus unterwegs gewesen zu sein, Jesus gehört zu haben, nicht nur seine brillante Redekunst, sondern Jesus erlebt zu haben, wie er dieser Frau, die ihn da am Rockzipfel berührt hat, wie er sich umdreht und diese Frau anspricht und diese Frau heilt. Oder diese Wunder, als er da aus zwei Broten und zwei Fischen oder drei Brote und zwei Fische, wie er das vermehrt hat und wie da diese Wahnsinnsmenschenmenge satt wurde. Man kann sich das ja nur ansatzweise vorstellen, was das bedeutet haben muss an Hoffnung, an Glückseligkeit, an Lebensideen, an Entwürfen, diesem Jesus nachzufolgen. Man kann sich nur ansatzweise vorstellen, was das für Kleopas und Co., was das für die Menschen bedeutet haben muss, zu spüren, da ist dieser Prophet, der uns rettet, der unser Land rettet, der die Welt rettet. Und man kann sich nur ansatzweise vorstellen, was dieser Karfreitag für diese Menschen bedeutet haben muss. Dieses Hingerichtetwerden, dieses grausame Sterben am Kreuz. All die Trauer, all die Orientierungslosigkeit, was sollten sie denn jetzt mit ihrem Leben anfangen? All die Fragen und die Ausleger sagen, dass Luther das nicht so geschickt übersetzt hat, dass die also nicht nur darüber gesprochen haben, was da passiert war, sondern dass die heftig diskutiert haben. Und das kann man sich vorstellen, dass das einfach ganz neu bewertet werden muss, was da passiert ist an diesem Karfreitag. Und so sind die beiden unterwegs nach Emmaus, denn ihr Gott ist tot. An diesem Ostersonntag ist für die beiden Karfreitag. Und ich liebe diese Geschichte, weil sie sich so eins zu eins auf uns übertragen lässt, denn wie oft ist auch in unserem Leben Karfreitag. In der Karwoche am 29.03., das war Montag vor zwei Wochen, abends, da bangt eine Familie um ihren Sohn. Dieser vielversprechende junge Mann, Ende 20, soll eigentlich nichts anderes werden als Vater im Sommer. Stattdessen bangen sie um die bevorstehende Operation, die am Dienstag stattfinden soll. Und man weiß nicht, wie das Ganze ausgehen wird. Es ist sehr ernst. Und diese Familie muss sich fragen, wird Gott handeln? Wird er eingreifen? Und über all diesen Bangen, über all der Sorge, über all der Not schwebt im Raum: Was ist mit Gott? Wird er da sein oder ist er tot? Ein paar Kilometer weiter zur gleichen Stunde verabschiedet ein Ehepaar den Tierarzt. Ihr treues Haustier musste eingeschläfert werden. Und klar, es ist nur ein Tier, keine Frage. Aber jeder, der jahrelang treu begleitet wurde von so einem Tier, jeder, der weiß, wie das ist, wenn die Haustür aufgeschlossen wird und ein Schwanz wedelt, jeder, der weiß, wie das ist, wenn die Haustür aufgeschlossen wird und man wieder aufpassen muss, dass dieses Vieh nicht gleich wieder entwischt und die Nachbarn sich aufregen, jeder, der das weiß, der versteht die Trauer, die an diesem Abend in diesem Haus herrschte. Und klar, sie fragten sich nicht, ob Gott tot ist, aber durch den Tod dieses geliebten Tieres werden auch all diese großen, all diese schweren Fragen um Leben und Sterben und Tod und Auferstehen in dieses Haus transportiert. Karfreitag, auch an diesem Abend bei diesem Ehepaar. Und nur zwei Haustüren weiter liegt eine Frau die zweite Nacht in ihrem Migräneschmerz. Und diese Frau weiß nicht, wo ein noch aus, vor lauter Schmerz. Und sie ist in diesem Tunnel gefangen und sie kann gar keinen klaren Gedanken fassen. Sie weiß nicht, wo sie anfangen soll zu denken. Und auch diese Frau betet und hofft und wartet darauf, dass Gott eingreifen möge, dass Gott was verändern möge an dieser Situation. Doch auch sie muss mit der Frage leben: Wird Gott sie wiederherstellen? Wird er eingreifen? Dieses Karfreitagsgeschehen der Emmausjünger mitten am Ostersonntag ist unser Leben, ist unser Erleben. Zurück zum Text. Ich lese ab Vers 15 weiter. Und es geschah, als sie so miteinander im Diskutieren waren und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen: Was sind das für Dinge, die ihr miteinander verhandelt unterwegs? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine mit Namen Kleopas antwortete und sprach zu ihm: Bist du der Einzige unter den Fremden in Jerusalem, der nicht weiß, was an diesen Tagen dort geschehen ist? Und er sprach zu ihnen: Was denn? Sie aber sprachen zu ihm: Ja, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und allem Volk, und wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über all das ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die heute früh am Grab gewesen sind, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von denen, die mit uns waren, gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn fanden sie nicht. Und er sprach zu ihnen: O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht der Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften von ihm gesagt war. Jesus tritt zu den beiden hinzu, lässt sich alles berichten, tituliert sie oder beschimpft sie, ihr Toren ist nicht gerade charmant, sowas wie ihr Dummköpfe, bescheinigt ihnen träge Herzen, darauf will ich später eingehen, und hält eine ordentliche Bibelstunde. Und auch das habe ich bei den Auslegern gelesen, das Wort, das hier gebraucht wird für das, was Jesus da tut, ist der Begriff, den man gebraucht für eine ganz gründliche Bibelexegese. Also da ging es richtig zur Sache, die auf dieser Wegstrecke, auf diesen Stunden nach Emmaus. Auffällig ist aber zunächst etwas anderes, nämlich ihre Augen wurden gehalten. Und ich frage mich, was das bedeutet. Klar, die waren so in ihrem Trauertunnel, dass es gut möglich war, dass sie überhaupt nicht richtig registrierten, wer da mit ihnen unterwegs ist. Das mag sein. Es mag auch sein, so lesen wir das, wenn wir die Texte lesen, wie Jesus nach seiner Auferstehung aussah. Also man liest, dass er essen konnte, er konnte auch sitzen. Aber man liest eben auch, dass er durch geschlossene Türen gehen konnte. Also man kann davon ausgehen, dass Jesu Physiognomie jetzt nicht unbedingt die war, die sie vorher vor der Kreuzigung hatte. Und vielleicht war auch das etwas, was ihnen nicht erlaubte zu erkennen, dass es Jesus ist. Das kann auch sein. Aber eins ist ja klar, Jesus hätte so oder so auf jeden Fall machen können, dass sie ihn erkennen. Wer den Text kennt, weiß, dass das später dann auch kommt. Und ich frage mich, warum tut Jesus das? Warum erfüllt Jesus an der Stelle nicht genau ihren größten Wunsch? Warum kommt Jesus an der Stelle nicht ihrer größten Sehnsucht nach und gibt sich zu erkennen? Warum endet diese Geschichte nicht genau in dem Moment mit so einem großen Halleluja, mit so einem Happy End, mit so einem Jesus, du bist es und dich haben wir erwartet und du bist tatsächlich auferstanden und jetzt fallen wir auf die Knie und beten dich an und warum läuft das nicht so? Was soll das mit diesem Bibelstudium da an der Stelle? Ich glaube, dass die Geschichte an der Stelle zu ihrem vorläufigen Höhepunkt kommt. Ich glaube, der Grund für Jesu Handeln an der Stelle liegt darin, dass Jesus die beiden Jünger mündig machen wollte, glaubensmündig machen wollte für eine Welt, in der er eben nicht mehr verfügbar war. Er war ja nur noch ein paar Tage da, bevor dann Christi Himmelfahrt anstand. Ich glaube, dass Jesus wusste, dass sie ein Handwerkszeug an die Hand brauchen, um bestehen zu können in dieser Welt aus Angst und Leid und Schmerz. Ich glaube, dass Jesus wusste, so ein gefühlsmäßiges Highlight, so ein Glaube, der angreifbar ist, ein Glaube, der rational verstehbar ist. Ich glaube, dass Jesus wusste, von sowas können die nicht lange leben. Ich glaube, dass Jesus sehr wohl wusste und dem nachkam, dass ein Glaube, der Beweise braucht, kein Glaube ist. Und so sehr wir uns das auch wünschen, einen beweisbaren Glauben. So sehr wir uns einen Glauben wünschen, uns danach sehnen, einen Glauben zu haben, der weiß, dass dieser Sohn an diesem Dienstagmorgen diese OP gut überstehen wird. So arg sich diese Frau danach sehnt, einen greifbaren, einen erlebbaren Glauben zu haben, der ihr diese Migräne nimmt und der sie rausholt und der sie wiederherstellt, so arg wir uns danach sehnen und das so sehr begehren. So sehr bleibt auch uns in der Regel nur das Wort Gottes, genauso wie den Emmaus-Jüngern auf ihrem Weg mit Jesus. Und Jesus legt ihnen die Schrift aus, geht durch die Prophezeiungen hindurch, spricht ihnen zu, hält ihnen Gottes Plan vor Augen. Und es wäre ja spannend zu wissen, was er da so gesagt hat. Sicherlich hat er aus den 5 Büchern Moses zitiert. Ich bin mir ganz sicher, Jesaja war auf jeden Fall dabei. Garantiert hat er ihnen zugesprochen, dass er um ihrer Sünde wille gestorben ist. Dass wir durch seinen Tod und durch seine Auferstehung Frieden hätten, dass wir durch seine Wunden geheilt sind. Ich bin mir sicher, dass er das sagte. Vielleicht hat er auch aus Jesaja zitiert, dass sie sich nicht fürchten müssen, dass er mit ihnen ist, dass sie nicht weichen müssen, dass er ihr Gott ist, dass er sie hält, dass er ihnen hilft durch seine rechte Hand. Vielleicht hat er aus dem 22. Psalm zitiert, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vielleicht hat er daraus zitiert, um ihnen zu verstehen zu geben, mir ging's nicht anders, als es euch geht. In einer Karfreitagwelt, in der wir leben,
In einer Karfreitagwelt, in der wir uns so oft angefochten fühlen, in der wir uns so oft einsam und verlassen fühlen, da bleibt uns am Ende eben auch nur dieses Festhalten daran. Der Herr erfüllt mein Herz mit großer Freude, er richtet mich auf, er gibt mir neue Kraft und ich muss mich nicht fürchten, denn er ist mit mir, er weicht nicht, er ist mein Gott. Er stärkt mich, er hilft mir. So sehr wir uns auch danach sehnen, etwas mehr in der Hand zu haben als nur diese Worte. Und über all dem kommen sie an, in Emmaus, und ich lese weiter ab Vers 28. Und sie kamen nahe an das Dorf, wo sie hingingen. Und er stellte sich, als wollte er weitergehen, und sie nötigten ihn und sprachen: Bleib doch bei uns, es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und er ging hinein, bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Da wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Ich bin mir sicher, dass das da jetzt kein liturgisches Abendmahl war. Letzten Endes kommt ja unsere Abendmahltradition auch genau daher, dass die einfach so auf die Art und Weise miteinander aßen. Auffällig ist auf jeden Fall, dass Jesus derjenige war, der das tat. Man muss davon ausgehen, dass sie in einem Haus unterkamen, in dem Kleopas oder auch der andere zu Hause waren. Und eigentlich wären sie dann die Gastgeber gewesen, aber Jesus ist derjenige, der das Brot nimmt und der das Brot bricht, und genau in der Art und Weise, wie er das tut, erkennen sie ihn. Sie erkennen ihn in dieser sinnlichen Erfahrung des Essens, in diesem Schmecken, in diesem Riechen, in der Art und Weise, wie sie hier zusammen sind. Und genau in diesem Moment findet endlich dieses Halleluja, Happy End statt, weil sie ihn erkennen und weil er da ist und weil sie ihn greifen können und weil sie plötzlich sehen, es stimmt tatsächlich. Und er verschwand. Sie sprachen untereinander: Brannte nicht unser Herz, ich lese weiter ab Vers 31, brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Und ich möchte das gegenüberstellen, dieses träge Herz, das Jesus ihnen bescheinigt, dieses langsame Herz, dieses schwere Herz, das überhaupt nicht einordnen kann, was da passiert. Und auf der anderen Seite dieses brennende Herz, von dem sie jetzt sagen können, das war ja schon den ganzen langen Wanderweg da, das war doch da, wir haben es doch gespürt. Und so wird aus einer Karfreitagsgeschichte eine Ostersonntaggeschichte. Und auch das ist doch was, was wir eins zu eins auf uns übertragen können. Auch das ist doch was, was wir so oft schon gespürt haben. Wir waren nicht allein, da war dieser Trost. Ja, der Herr hat uns erfüllt mit großer Freude. Er hat uns aufgerichtet. Er hat uns neue Kraft gegeben. Unser Gott ist nicht tot, er ist auferstanden. Auch wenn wir ihn nicht sehen, auch wenn wir ihn nicht spüren. Und so kann dieser junge Mann, von dem ich eingangs berichtet habe, letzte Woche eine WhatsApp sprechen und kann schreiben: Diese Erfahrungen nach der Operation, diese Tage auf der Intensivstation, die habe ich noch nicht unter den Füßen. All diese Schmerzen, diese 5 Schläuche, die in mir lagen, jetzt ist nur noch einer in mir drin. Dieses so ausgeliefert sein, dieses überhaupt nicht wissen, nichts in der Hand haben zu können und immer wieder dieser Schmerz, das habe ich noch nicht gut unter den Füßen, aber ich war getröstet, ich habe gespürt, dass ich nicht alleine bin. Er war da, ich kann der Kraft seiner Worte glauben. Und das ist auch genau das, was wir gesungen haben: Du bist treu, Herr. Unerschütterlich hält deine Treue mich, das haben wir zu Eingang gesungen. Und das ist genau das, was wir so oft auch gespürt haben. Das sind diese brennenden Herzen, die auch wir kennen. Ich möchte einen Ausblick mit euch wagen und lese die letzten Verse ab 33. Und sie standen auf zu derselben Stunde, kehrten zurück nach Jerusalem, in Klammern. Das war ja jetzt total stockfinster. Man kann ja für die beiden nur hoffen, dass Vollmond war und sie da nicht irgendwie so Stock und Stein da gestolpert sind und sonst wie. Man mag sich ja wirklich gerne mal vorstellen, wie das dann ausgesehen hat, diese 12 Kilometer, die sie da in der Nacht dann zurückgelegt haben. Und fanden die 11 versammelt und die bei ihren waren. Und jetzt wird's echt charmant. Also diese Emmaus-Jünger starten in Emmaus, rennen diese 12 Kilometer zurück, um was zu tun, um nichts anderes zu tun, als zu sagen, die Frauen hatten recht, der ist tatsächlich auferstanden. Aber sie kommen gar nicht zu diesem Satz, denn jetzt lesen wir weiter ab Vers 34. Die sprachen, also die Jünger reißen die Tür auf, sehen die beiden und sprachen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Und erst dann kommen sie dazu, Vers 35, und sie erzählten ihnen, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen erkannt wurde, da er das Brot braucht. Ich liebe diese Emmaus-Geschichte, ich glaube, ihr spürt es mir ab, weil diese Geschichte nichts beschönigt. Diese Geschichte lässt diese beiden Männer stundenlang auf steinigen Wege tappen. Und sie erkennen Jesus nicht und sie haben nur diesen Zuspruch. Ich liebe diese Geschichte, weil sie von Karfreitag erzählt, und zwar mitten am Ostersonntag. Ich liebe diese Geschichte, weil sie unsere Geschichte erzählt, weil sie zeigt, dass, was wir so häufig erleben, dass auch unser Glaube sich ganz oft nicht in irgendwelchen Highlights zeigt. Ich liebe diese Geschichte, weil sie darstellt, was Glaube wirklich ist. Und das ist das, warum ich den Wolfgang gebeten habe, zu Anfangs diese Verse aus Hebräer zu lesen. Glauben ist eben nicht ein Sehen und nicht ein begreifbares Festhalten, sondern Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Glaube ist nicht das, was man fest in den Händen hat, was man empirisch darstellen kann, was man nachweisen kann. Nein, Glaube ist ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber auch das stand in diesen Hebräer-Versen. Glaube ist viel mehr. Glaube macht stark, Glaube überwindet, Glaube besiegt Angst und Welt. Und es ist beeindruckend, dass der Hebräerbrief berichtet, wieso sonst sollte dieser Abraham, dieser gestandene Mann, der alles hatte, wieso sonst sollte der sich auf den Weg machen, in ein ganz fremdes Land zu ziehen, nicht zu wissen, was ihn erwartet? Wieso sollte er das tun, wenn es nicht der Glaube wäre, der sich in ihm so stark zeigt? Oder Noah, wieso sollte der auf diese bekloppte Idee kommen, mitten im Pfälzerwald ein Schiff zu bauen, wenn es nicht der Glaube wäre, der ihn dazu bringt? Das Karfreitagserlebnis von Kleopas und Co., das wird sicher nicht das letzte in ihrem Leben gewesen sein. Sie werden Niederlagen erlebt haben, sie werden Angst erlebt haben, und wenn sie alt genug geworden sind, dann werden sie auch Verfolgung erlebt haben. Aber das, was ihnen bleibt, das, was uns bleibt, ist das Bekenntnis, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.